Hallo, herzlich willkommen zur Penta-Radio-Sendung im Monat März. Das Thema heute Heimautomatisierung und mit mir im Studio sind
der Alex
und der Friedemann.
Und natürlich ich, die Anne vom Eigenbaukombinat in Halle. Aber zuerst eine kurze Musik. Willkommen zurück. Also, Thema Heimautomatisierung. Als erstes natürlich die Frage, wozu Heimautomatisierung? Was kann man denn da alles machen oder auch selber machen?
Und was es schon fertig gibt. Da gibt es nämlich auch eine ganze Menge. Ja, was kann man alles selber machen? Also, ich vielleicht mal kurz zum Background. Baue gerade Haus bzw. baue das aus und habe da von Anfang an Heimautomatisierung oder Smart Home, wie das auch heißt, vorgesehen und habe mir natürlich auch verschiedene Techniken angeguckt, genau wie der Friedemann. Ich persönlich habe mir die Eigenbauvariante ausgewählt. Friedemann, was hast du gemacht?
Ich habe eher so ein paar Sachen, die es gibt, am Markt einfach mal so getestet. Da komme ich dann ja noch später noch dazu, welche das genau sind. Genau, aber jetzt nicht so viel selber gebaut.
Und was kann man sich denn zu Hause so alles automatisieren? Also vielleicht gibt es ja Leute, die noch gar keine Vorstellung davon haben, was das jetzt bedeutet und wozu ich das gebrauchen könnte.
Ja, also was so eine ganz Basic-Variante der Automation ist, wäre so eine Steckdose, die man halt irgendwie fernsteuern kann, an und aus, Stromverbrauch messen, mit gewissen Regeln hinterlegen. Also was weiß ich, immer um 8 Uhr morgens geht die an. Das kennt man ja auch von so einer normalen Zeitschaltuhr in der Steckdose. Oder dann halt so Lampen, die man, wo man die Lichtfarbe vielleicht einstellen kann oder die dimmen kann. Ja.
Ja, oder auch Heizungsthermostate, die man mit dem Handy steuern kann und, und. Gibt es sehr, sehr viele Sachen. Im Prinzip gibt es eigentlich kaum eine Funktion im Haus, die sich nicht automatisieren lässt. Außer Müll rausbringen.
Okay, und vielleicht könnt ihr ja mal einen kurzen Überblick geben, was es so an unterschiedlichen Sachen gibt. Also nach welchen Sachen könnte man das jetzt klassifizieren, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Heimautomatisierung beschäftigen müsste? Was wären vielleicht Kriterien, auf die ich achten soll?
Also ich persönlich für mich habe mich dafür entschieden, das komplett selber zu bauen, weil also mit solchen Standardkomponenten wie Arduino und Raspberry Pi. Es gibt aber auch jede Menge andere sogenannte Aktoren, wie auch Sensoren. Also vielleicht sollten wir erstmal die Begriffe erklären. Ein Aktor ist irgendwas, was was tut. Sei es eine Steckdose einschalten, die Heizung regeln, Licht einschalten. Was kann noch sein? Also irgendwelche ja. Sachen, die...
Das, die Tür aufschließen,
genau, zum Ding, Beispiel. Ein Ding, was was tut. Und Sensoren, das sind die Geräte, die halt irgendwo in Status aufnehmen. Das heißt, die gucken, wie warm ist es in einem Zimmer, die gucken, ist eine Tür und Fenster geschlossen, gibt es jede Menge. Letztendlich ist auch ein Schalter ein Sensor. So. Also es gibt jede Menge Sachen, die man da erfassen kann. Zum Beispiel habe ich mir auch einen Sensor angeguckt, der sagt, wie bei meinem Wasserspeicher im Garten, wie hoch der Stand ist über Ultraschall. Es gibt also für alle möglichen Sachen irgendwelche Dinge.
Genau, als Beispiel für einen Sensor wäre noch zum Beispiel so ein Feinstaubsensor. Da kann man zum Beispiel auch die Luftqualität auf seinem Balkon zum Beispiel messen. Ja, das ist, manche sind teurer, Temperatursensor ist ja, natürlich genau. Auch so ein ganz... Ja. Manche smarten Steckdosen haben den schon quasi gratis mit drin. Da zeigt die Steckdose halt auch noch die Temperatur mit an. Genau, das wäre ja. so ein Beispiel.
Genau, und das Ganze gibt es in offen und auch geschlossen. Offen, also ich persönlich habe mich für die offene Variante entschieden. Also zum Großteil selber bauen, beziehungsweise vorhandene Open-Source-Sachen zu nehmen. Es gibt geschlossene Sachen, KNX und so weiter, da kommen wir später noch zu.
Also was heißt jetzt geschlossen? Heißt es offene und geschlossene Software oder die Erweiterungsmöglichkeiten?
Das ist, kann man, denke ich, auf mehreren Ebenen betrachten. Also was man, denke ich, nicht machen sollte, wären quasi Hardware, die man nicht selber gebaut hat, verbunden mit einer Cloud von irgendwelchen komischen Herstellern. Das ist, denke ich, nicht gut, weil die Dinger halt, also man weiß halt nicht, was genau da drin ist. Das heißt, theoretisch kann da auch ein Mikrofon eingebaut sein, auch wenn es nicht draufsteht in der Hardware.
Oder ja. Ich habe mit Absicht vielleicht ein Mikrofon installiert, um irgendwelche Dinge zu automatisieren.
Ja, genau, das kann natürlich auch sein, aber wenn man die Hardware nicht selber gebaut hat, dann muss man quasi dem Hersteller vertrauen, dass da auch wirklich das drin ist, was draufsteht. Und mit der Software, mit dem Backend ist es halt so, gerade auch wenn das zum Beispiel nicht verschlüsselt ist und da bestimmte Daten bei dem Hersteller in eine Cloud geschickt werden, dann kann natürlich der Hersteller diese Daten auch sehen. Und da bin ich persönlich auch dagegen. Da sollte man sich Systeme überlegen, die halt lokal im eigenen Netzwerk das halt austauschen, aber nicht ins Internet schicken.
Wie sensibel sind denn solche Daten, die da anfallen? Also sagen wir mal, ich habe jetzt ein Zuhause, wo schon eher einige Dinge automatisiert sind. Könnt ihr dazu was sagen, wie sensibel die Daten sind, was man da so rauslesen kann über den Menschen? Also verrät es eher viel oder eher wenig?
Naja, also ich meine, wenn man halt so bestimmte Regeln dann hat, dass man sagt, okay, ich möchte gerne, dass immer 7.30 Uhr das Licht angeht, dann weiß man natürlich schon, wann derjenige aufsteht oder wann er ins Bett geht oder so. Ja, auch die, also du meinst das jetzt eher so, wenn du nur die Daten siehst oder auch wenn du darauf Einfluss nehmen kannst?
Das ist natürlich, ich erinnere mich an eine Debatte, die es da gab. Da gab es ja diese, ich glaube, elektronischen, smarten Stromzähler, die irgendwie zwangsweise genutzt werden müssen. Und ich meine, irgendwas im Hinterkopf zu haben, dass über den Stromverbrauch enorm viel über den Tagesablauf abgelesen werden konnte. Also man teilweise, glaube ich, auch sagen kann anhand des Stromverbrauches, wann ist welches Gerät an, also was tut der Nutzer gerade im Haushalt, wäscht er gerade Wäsche, kocht er sich gerade einen Tee und so weiter.
Also so ein elektronischer Stromzähler ist letztendlich ein Sensor, der den Stromverbrauch misst. Je nachdem, wie genau, kann man dann halt auch wirklich runtergehen bis hin, welcher Film wird gerade angeguckt im Fernsehen. Man kann natürlich wirklich ziemlich genau sagen, ob eine Person zu Hause ist oder nicht, also allein über den Stromverbrauch. Und das ist ein relativ harmloser Sensor, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen, denen es im Bereich Smart Home gibt. Smart Home Sensoren können wirklich alles von CO2-Gehalt in der Atemluft, über Temperatur, über Luftfeuchtigkeit, über welche Türen bewegen sich gerade, in welchen Zimmer ist das Licht an und. Also man kann da schon sehr, sehr, sehr genau den Tagesablauf von einer Person erfassen, und man kann natürlich auch diese Daten, je nachdem wie viel man davon hat, mit anderen Leuten vergleichen und dann da bestimmte Sachen rausziehen, die sehr, sehr tief in die Privatsphäre gehen.
Also es gibt natürlich auch Bewegungsmelder zum Beispiel als Sensoren. Wenn man Bewegungsmelder halt da auch noch mit verknüppert hat, muss man natürlich nicht machen, aber wenn man das hat, dann kann man natürlich auch sehen, in welchem Zimmer gerade sich Personen aufhalten.
Also ein kleines Beispiel, ich muss pro Raum mehrere Bewegungsmelder einbauen, damit das Haus erkennt, in welchem Raum ich bin, weil da rennt noch eine Katze rum. Und allein um zu unterscheiden, ist die Bewegung von mir, Mensch, oder ist die von Katze, brauche ich halt mehr Informationen. Aber das ist möglich, ohne großen Aufwand mit diesen relativ simplen Sensoren rauszufinden, ob sich da halt eine Katze bewegt oder ein Mensch.
Nochmal eine kurze andere Frage, bevor wir jetzt genauer in die einzelnen Protokolle und Techniken reingehen. Ich habe irgendwie in den IT-News-Kreisen jetzt öfter mal irgendwas von irgendwelchen IoT-Geräten gehört, die halt irgendwie für Botnet-Angriffe gewählt werden. Also könnt ihr da mal noch irgendwie sagen, inwiefern das auch beim Thema Heimautomatisierung wichtig ist?
Ja, genau. Also das das ist auch so der Fall gewesen. Also dieses Mirai-Botnetz zum Beispiel als ein Beispiel dafür, was am größten war, hat eben genau solche Geräte auch verwendet. Also zum Beispiel IP-Kameras, das war das, was ich da gesehen hatte, was da ganz viel Sachen geschickt hat. Das Problem, also wo man darauf acht geben sollte bei Smart Home, auch bei anderen Geräten, aber ist besonders, dass sie halt updatefähig sind und dass sie auch eine Art, ja, also dass sie keine Ports zum Internet offen halten. Und wenn, dann eben eine Authentifizierung oder eine Verschlüsselung verwenden. Das war bei diesen Geräten nicht der Fall.
Oder fest eingestellte Passwörter.
Oder fest, genau. Also Standardpasswörter ist da ein Problem. Das heißt, da wurde ausgenutzt, dass die Leute das gar nicht wussten oft, dass die Dinger halt irgendwie so eine Möglichkeit haben der Fernwartung. Und die hingen halt dann am Internet. Und manche Leute haben halt ihre Router nicht richtig konfiguriert. Das heißt, die waren auch wirklich vom Internet erreichbar. Das kann man natürlich mit einer einfachen Firewall-Regel unterbinden, aber die Leute, die noch nicht mal wissen, dass ihre IP-Kamera so einen Server drauf hat, die haben halt auch keine Firewall, beziehungsweise eine schlechte Standardkonfiguration in ihrem Router. Und dann kam eben das dazu, dass dieses Mirai-Botnetz diese Geräte alle enumeriert hat, also quasi den IPv4-Adressraum gescannt hat, sich dann dort eingeloggt hat per Telnet, eine Malware drauf installiert hat, erstmal die Ports hinter sich zugemacht hat, damit kein anderer mehr reinkommt. Und dann eben diese Kamera verwendet hat, um DDoS-Angriffe gegen Webseiten zu fahren und so weiter. Ne?
Das war aber, muss man sagen, zum Glück noch bemerkbar. Also viel schlimmer ist es, wenn man IoT-Geräte hat, die sich auf irgendeinen Cloud-Dienst verbinden, wo man nicht wirklich weiß, wer betreibt den, wo liegt der, ist der abgesichert, wer greift auf die Daten zu. Also selbst wenn der Hersteller verspricht, nur wir bearbeiten die Daten, heißt das lange nicht, dass die in der Lage sind, das wirklich so abzusichern, dass nicht noch alle möglichen anderen Leute dort einbrechen oder das mitsniffen.
Genau, also deshalb da der Tipp, wenn man irgendwie, also wenn ein Hersteller einem irgendwas anbietet von wegen greife aus dem Urlaub auf deine smarten Lampen zu oder sowas, dann muss da so eine Cloud dahinter sein, sowas immer abschalten oder gar nicht erst aktivieren, denn dann hat der Hersteller natürlich Zugriff auf diese Geräte in irgendeiner Art und Weise. Was man da halt machen kann dagegen ist, dass man diesen Zugriff halt nur lokal zulässt und dann halt einen eigenen VPN-Server zum Beispiel hat zu Hause, sich dort einloggt und dann halt über den VPN-Server seine Sachen fernsteuert. Das wäre so eine Lösung dafür.
Das ist halt nur möglich, wenn man Geräte hat, die man wirklich im Griff hat, beziehungsweise wo man das wirklich einstellen kann. Viele dieser Plug-and-Play-Lösungen, die man irgendwo kauft und ransteckt, die bauen zwangsweise zu irgendeinem Provider oder einem Cloud-Dienst Verbindungen auf und man hat dort keine Chance, das irgendwie zu unterbinden. Also nur weil man denkt, man hat die Funktion ausgeschalten, heißt das nicht, dass die Daten im Internet vorliegen. Man muss da wirklich schauen, was man hat.
Ja, genau.
Noch eine Frage, weil jetzt gesagt wurde, man muss darauf achten, dass sie updatefähig sind. Gibt es da irgendwie vielleicht noch eine Unterscheidung, wenn ich mich jetzt nicht so genau auskenne, welche Geräte es gibt, bei denen ich vielleicht auch langfristig Updates kriege oder ob es vielleicht auch irgendwelche Geräte geben kann, die sind zwar updatefähig, aber irgendwie nach einem halben Jahr gibt es die dann einfach nicht mehr und dann habe ich ein Gerät, wo es keine Updates mehr gibt und ich habe diese alte, vielleicht unsichere Software drauf und kann dann einfach nichts mehr tun.
Genau, das ist natürlich schwierig. Also ich habe zum Beispiel bei diesen Lampen, das kann ich ja dann später noch genauer sagen, aber da habe ich halt Philips genommen. Da gab es auch Sicherheitslücken, die wurden dann aber in den Updates behoben und diese Lampen updaten sich halt dann. Es gibt natürlich viele, die Lampen sind aber auch, das muss man dazu sagen, etwas teurer. Es gibt aber auch andere Geräte, so weiß ich nicht, wenn man so bei irgendwelchen Discountern sich irgendwelche IP-Kameras kauft, die dann nur 15 Euro kosten oder 20 Euro kosten, da kann man natürlich nicht erwarten, dass dann da auch ein Update Workflow irgendwie von der Firma definiert wurde. Meistens, dass irgendwelche Sachen, die wurden für Aldi oder so dann irgendwo gebaut in China und da ist natürlich kein Support für Updates dabei. Das heißt, da muss man sich im Vorfeld vielleicht ein bisschen informieren darüber und einfach gucken, welche Sachen werden geupdatet, welche nicht. Es steht leider auf der Verpackung nicht wirklich drauf. Also es gibt da jetzt kein Label, wo dann drauf steht irgendwie hier Support für so und so lange Zeit, 24 Monate, das gibt's nicht. Das muss man halt irgendwie selber so ein bisschen vorher rausfinden, bevor man sich sowas anschafft.
Und man muss auch bedenken, Häuser bzw. Wohnungen richtet man in der Regel für viele, viele Jahre ein, eher Jahrzehnte. Computer und Handys sind ja eher was, was man so ein, zwei, drei, vier Jahre laufen hat. Aber solche Sachen, die man wirklich zentral in einem Haus baut, da muss man halt auch wirklich sehen, kann das noch in 10, 12, 15 Jahren so funktionieren? Kriege ich da auch noch Teile, wenn ich dran denke, muss ich das erweitern oder möchte ich was erweitern, muss ich was austauschen, weil es kaputt gegangen ist? Also hängt schon sehr, sehr viel dran, nicht nur die Updates.
Okay, dann gehen wir jetzt mal zu den unterschiedlichen Sachen, die es dort gibt. Also es gibt Sachen, die irgendwie über Kabel funktionieren. Wie funktioniert das und was gibt es da?
Also ganz früher, so in den 70er Jahren, hat man gemerkt bei großen Bürohäusern, dass es sich nicht lohnt, so viele Kabel zu ziehen und das fest zu verkabeln. Außerdem war die Flexibilität weg und dann hat man sich so überlegt, wie man das ein bisschen mit Computern steuern kann. Und in den 80er Jahren haben dann so ein paar Standards sich am Markt etabliert. KNX ist eines der am weitesten verbreitetsten. Es wird auch heute noch benutzt. Sieht man sehr viel in größeren Installationen. Auch, also gerade Bürohäuser und Großmärkte und so weiter. Das ist ein relativ altes Protokoll, wie gesagt, 80er Jahre. Es ist, man hat Sensoren, Aktoren und in einer Art Datenbus im Haus und es gibt einen zentralen Server, der dann auch automatisieren kann. Hat natürlich mit dem Alter auch einige Probleme, gerade was Authentifizierung und Ähnliches angeht, ist eher ein bisschen, naja, es ist halt einfach alt.
Ja, und dann ist auch irgendwie so ein bisschen das Parametrieren davon so ein bisschen strange. Also gibt es so irgendwelche komische Windows-Software, wo man das dann da genau irgendwie sich die Identifier vergeben kann. Also das ist so ein bisschen, ja, da gibt es auch viele, also muss man teilweise auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das ja ordentlich einzustellen. Genau. Das ist halt alles, ja, proprietäre Software.
Genau, ne? Also die Software ist sehr oft teuer und was man auch nicht vergessen darf, sie ist auch sehr oft nach ein paar Jahren nicht mehr benutzt, also beziehungsweise gepflegt vom Hersteller. Ja, ansonsten gibt es dann noch andere Sachen, wie zum Beispiel den CAN-Bus, der ist dann eher im Industriebereich und im Auto, im Auto auch, aber im hohen Bereich ist er eher sehr, sehr selten.
Man kann das natürlich machen, ne? Also man kann, wenn man da selber ein bisschen basteln will, ist das eine gute Lösung. Wenn man sich halt so selber kleine Knoten baut, kleine CAN-Knoten, kann man sich natürlich selber ein CAN-Netz aufsetzen, das geht natürlich, muss natürlich dann die Identifier selber vergeben und sich so ein bisschen das Netz selber einstellen, das kann man natürlich machen, dafür ist CAN auch gut, weil es halt über lange Kabellängen funktioniert und ja, recht stabil ist, aber das ist halt sehr, da muss man halt selber das Netz entwerfen.
Ja. So, und was ich zu Hause mache, ich benutze halt Raspberry Pi und Arduinos in Lichtschaltern zum Beispiel. Und ich benutze erst 232 von den Schaltern zum Zentrale, was ein serielles Protokoll ist, was ja eigentlich viele Leute vom Computer her kennen. Und es ist langsam und so, aber es reicht völlig aus für das, was ich mache.
Genau, da wir halt bloß im Vergleich kennen, wäre da störsicherer, weil das halt differenzielle Signale sind. Das hatten wir auch in dem Podcast schon mal angesprochen. Genau, also erst 232 kann halt sein, dass das über wirklich lange Kabellängen dann nicht mehr richtig funktioniert.
Absolut richtig, genau. Beziehungsweise sehr, sehr langsam wird 300 ja. Baud oder so. Ja. Also für einen Sensor wie Temperatur reicht das völlig aus. Für einen Lichtschalter kann es dann schon mal zur Verzögerung führen. Ja. Okay. Aber mal davon abgesehen, die längste Strecke, die ich habe, sind ungefähr 30 Meter und das ist völlig bedenkenlos.
Okay.
Okay, Alternative zum Kabel ist natürlich Funk. Was gibt es da?
Und Funk ist vielleicht auch noch so ein Ding. Wenn man in einer Wohnung wohnt, kann man da schlecht Kabel ziehen. Deswegen ist Funk eigentlich in meisten Fällen, was Smart Home angeht, die Lösung.
Genau. Also so ganz kurz als Übersicht, was es so gibt. Vielleicht auch jetzt mal so in der Reihenfolge, wie es halt eigentlich für Smart Home sich gut eignet und weniger gut eignet. Also Zigbee ist so ein Standard, was zum Beispiel jetzt auch bei diesen smarten Glühlampen zum Einsatz kommt. Zigbee ist auf verschiedenen Frequenzen, je nach Land. Also ich glaube 800 MHz Band, ISM Band und auch 2,4 GHz. Zu Hause in den USA gibt es noch so eine andere Frequenz, wo Zigbee auch drauf gesprochen werden kann. Und ist halt, hat wenige, also vergleichsweise wenig Datenrate im Vergleich zu WLAN zum Beispiel. Hat aber eine längere Reichweite und ist anders aufgebaut. Also Zigbee ist so ein Mesh-Netzwerk, hat also nicht so eine Sterntopologie wie bei einem WLAN, wo man einen Access Point hat und alle Clients loggen sich da ein, sondern bei Zigbee ist es so, dass auch Lampen untereinander so ein Netz bilden. Und wenn jetzt eine Lampe zum Beispiel so ein Gateway nicht sieht, dann kann die halt über andere Lampen drüber hinweg kommunizieren. Das ist ganz schlau gemacht eigentlich. Genau, dann gibt es halt noch Bluetooth LE. Das ist halt dieses neue, das ist auch so ähnlich wie Zigbee von der, also Zigbee muss man dazu sagen, braucht sehr wenig Strom. Ist quasi für Sensoren gedacht, die halt lange auf Batterie laufen müssen. Bluetooth LE braucht ein bisschen mehr, ist aber auch noch sehr genügsam. So, und dann gibt es halt so Sachen wie Wi-Fi. Das ist eine schlechte Idee für Smart Home, weil Wi-Fi sehr viel Strom verbraucht. Und natürlich auch so, klar, das kennen bestimmt viele, so gibt es ja sehr viele Tools, die man da verwenden kann, um da auch einzusteigen und bestimmte Angriffe dagegen zu fahren. Also Wi-Fi ist eigentlich wirklich eher für Computer gedacht und nicht für kleine Sensoren. Was dann noch so ein bisschen so ein Exot ist, was ich bei mir zu Hause aber auch mal getestet habe, ist DECT. Das kennt man von den Telefonen. Da gibt es zum Beispiel auch Steckdosen, die man über DECT schalten kann und auslesen kann, was zugegebenermaßen recht gut funktioniert, weil also auf jeden Fall besser als Wi-Fi, weil bei DECT halt nicht so viel Störstrahlung ist. Wi-Fi, da haben halt alle ihre Access Points an und funken da irgendwelche YouTube-Videos durch die Luft. Ist natürlich klar, das sollte man jetzt nicht nehmen für solche Hausautomatisierung, weil da halt sehr viel Störung ist.
Ja, und auch nicht nur irgendwelche Geräte wie jetzt Handys oder so, sondern halt auch zum Beispiel Mikrowellen können im 2,4 GHz-Bereich wirklich extrem stören. Das kann dann halt dazu führen, dass um die Mittagszeit das Haus nicht mehr funktioniert.
Genau, gerade auch wenn das feste Kanäle sind, die benutzt werden. Also bei WLAN hat man ja meist einen festen Kanal, auf den man dann funkt. Bluetooth LE zum Beispiel hat so ein Frequency-Hopping. Das heißt, wenn die merken, okay, da ist eine Störung, dann nehmen die einfach einen anderen Kanal. Das ist quasi dann auch um einiges störresistenter als jetzt Wi-Fi. Also Wi-Fi sollte man eigentlich wirklich nicht nehmen dafür. Trotzdem gibt es natürlich viele Sensoren, die Wi-Fi eingebaut haben, warum auch immer.
Wenn man jetzt die IT-News betrachtet, dann ist da ja Zigbee schon negativ aufgefallen.
Ja, also fast alle von diesen Protokollen, außer bei Bluetooth LE habe ich jetzt noch keine Info irgendwie. Ich fange mal von hinten an. Bei DECT, was ich gelesen habe, ist, dass sehr viele Sensoren wie auch überhaupt Geräte die Verschlüsselung nicht einschalten. Also das ist wohl dort so gängig, obwohl es vorgesehen ist, wird es nicht gemacht. Bei Zigbee wie auch bei Z-Wave sind regelmäßig irgendwo Keys geleakt. Den genauen Umstände weiß ich jetzt nicht. Bei einem wurde der mal ohne Kommentar, ich glaube letzten Oktober, im Twitter gepostet.
Okay.
Weißt du da was dazu?
Nee, ich habe bloß da was gelesen zu diesen Osram-Lampen. Also es gab mehrere Angriffe auf Zigbee, die ich gelesen habe. Einmal auf dieses Osram Lightify-System und einmal auf die Philips-Lampen.
Den Huey-Wurm.
Diesen Huey-Wurm, genau, das war richtig krass. Also da sind sie mit einer Drohne irgendwie hochgeflogen, quasi vors Fenster geflogen, wo halt solche Lampen waren und konnten dann halt durch eine Schwachstelle, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, wir können gerne den Link irgendwo hin tun, wo man sich das nachlesen kann. Gibt es ein Paper dazu. Das heißt, IoT goes nuclear, creating a Zigbee chain reaction. Und was sie gemacht haben, ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass sie eine neue Lampe angelernt haben und einfach mit sehr hoher Sendeleistung dem Gateway so getan haben, als wären sie sehr nah beim Gateway, weil sie einfach mit großer Sendeleistung reingeballert haben und waren dann halt in diesem Mesh-Netzwerk und haben dann halt die Firmware von den anderen Philips-Lampen halt neu programmiert oder so. Also richtig krass und konnten dann halt über so dieses Netz von den Lampen sich verbreiten. Das haben sie dann aber auch Philips gesagt und Philips hat dann die Sachen auch geschlossen. Aber das ist schon mal echt crazy, dass man sowas mit Glühlampen machen kann. Genau, und bei diesen Osram-Lücken, da sind sogar noch welche, das, was ich jetzt hier so gesehen habe, da gibt es welche, die sind sogar noch unfixed. Also zum Beispiel Lack of SSL-Pinning. Also Osram hat da keine SSL-Zertifikate, die sie wirklich pinnen. Das heißt, man kann einen Man-in-the-Middle-Angriff machen auf diese Lampe. Ja, und dann gibt es irgendwie auch Zigbee Network Command Replay. Also man kann Commands nochmal schicken und die werden halt trotzdem angenommen und sowas. Also das ist, da gibt es viel, wo man draufhauen kann.
Also das Grundsätzliche, was halt bei den drahtlosen Sachen ist, es ist halt drahtlos. Das heißt, im Gegensatz zu einer drahtgebundenen Implementation wie zum Beispiel KNX, wo ich halt physisch verhindern kann, dass jemand sich an das Kabel anschließt, zumindest mit einem gewissen Aufwand, geht das bei Funk halt nicht. Funk hört nicht auf, selbst wenn ich vielleicht selber mit meinem Gerät keinen Empfang habe, mit der passenden Antenne habe ich das. Und ich kann halt nicht wirklich sagen, hier ist jetzt Schluss und hier kommt dann niemand mehr rein. Es gibt halt diese Grenze des, wie soll man sagen, der Mauer der physischen Zugriffssachen nicht. Und sobald wie sich da irgendwo eine Lücke auftut, ist die grundsätzlich ausnutzbar. Und was halt auch noch ein Problem ist, sehr oft ist die Steuersoftware, die das Ganze dann verwaltet, auch noch angreifbar. Also das, man muss im Prinzip auf mehreren Ebenen schauen. Das, was wir vor uns gesagt haben mit der Cloud, ist ein Problem. Die Funkschnittstelle als solches ist ein prinzipielles Problem. Und natürlich die Software, die man lokal laufen hat.
Genau. Aber grundsätzlich ist, wenn man jetzt gerade bei diesen Glühlampen sich das anguckt, also es gibt da auch Systeme, die nehmen eben wirklich WLAN. Das ist, denke ich, überhaupt nicht zu empfehlen, aus schon angesprochenen Gründen. Bei diesen Zigbee-Sachen, da muss man halt ein bisschen auf der Hut sein und ein bisschen gucken und seine Lampen wirklich updaten. Das klingt lustig, ist aber wirklich dann so.
Ja, das sind kleine Computer,
das sind muss wirklich,
man im Kopf haben.
Genau, das sind Computer, die quasi eine Funkschnittstelle haben und die kommunizieren. Bei Zigbee ist es halt so, man braucht immer noch das Gateway. Ne? Also man kommt halt, also entweder man greift Zigbee halt direkt an, das Protokoll wie diese Drohne da. Da muss man aber wirklich recht nah da sein. Also da muss wirklich eine Drohne vorm Fenster sein und quasi dort reinsenden. Was man aber natürlich auch machen kann, ist die Gateways anzugreifen. Es gibt bei diesen Zigbee-Lampen immer ein Gateway, was quasi im lokalen Netz steht, was quasi über Ethernet verbunden ist mit dem Heimnetz, was ja die Brücke ist zwischen dem Zigbee-Protokoll und meinem normalen Heimnetz. Sonst könnte ich das ja über eine App nicht steuern, weil die meisten Smartphones haben gar keinen Zigbee. Ne? Das heißt, man muss ein Netzwerkpaket schicken an diese Bridge und die Bridge macht dann eine Zigbee-Kommunikation und diese Bridge kann man natürlich auch angreifen. Wenn die unsicher ist und irgendein komisches Webinterface hat und man kommt da drauf, dann klar, dann kann man natürlich auch Zigbee sprechen mit den Lampen und die entsprechend dann kontrollieren.
Okay, wir haben gerade noch den Begriff Z-Wave gehört, der wurde aber nicht erklärt. Könntest du das mal noch nachholen?
Z-Wave ist halt ein weiterer Standard, der von den Herstellern versucht wird zu etablieren. Meines Wissens nach geht er nur über Funk. Ich weiß nicht, ob man den auch noch irgendwie über Kabel, also geht auch über Kabel, weißt du was?
Nee.
Also die ist halt auch so ein Funkstandard, der auf Stromsparen ausgelegt ist, der für kleine Geräte optimiert ist und für ich sag mal, jetzt nicht so viel Datendurchsatz wie zum Beispiel WLAN, also so ein typisches Funkprotokoll für Sensoren und Aktoren. Also ähnlich wie Zigbee. Ich glaube, das sind auch direkte Konkurrenten.
Sigma Designs hat das irgendwie, ja, genau. Also es ist so ähnlich wie Zigbee, würde ich jetzt einfach mal vereinfacht sagen.
Ja, es gibt übrigens auch, also sowohl für Zigbee als auch Z-Wave, auch Shields, also Adapter, wo man das dann zum Beispiel auf dem Arduino bzw. ein Raspberry Pi betreiben kann, also dass der dann als so ein Gerät ist. Also das ist wirklich für so kleine Geräte ausgelegt.
Okay, und dann gibt es, soweit ich weiß, das waren jetzt die Protokolle. Die haben wir jetzt, glaube ich, alle durch, oder also die, die wir heute besprechen wollen. Und dann gibt es natürlich noch Softwareprojekte, würde ich es jetzt mal nennen. Korrigiert mich.
Genau, also ich fange erstmal an mit den Sachen, die man so, also in Deutschland zum Beispiel ein System, was viele kennen.
Moment, ich würde vielleicht erstmal sagen, warum Software überhaupt? Also es ist schön, wenn man einen Haufen Sensoren und Aktoren hat, aber irgendwie muss man die zusammenbringen.
Genau. Und man braucht sozusagen so eine kleine Steuerzentrale, kann man sich das vorstellen, wo man die Sensoren quasi so irgendwie in eine Oberfläche zusammenbastelt und die einstellen kann und den Status abfragen kann. Sowas braucht man halt, sonst, weiß ich nicht, wenn ich 5 Lampen habe und noch 3 Steckdosen und noch irgendwas, dann will ich die ja irgendwie zusammen aufgeräumt in dem Interface haben. Genau, also vielleicht erstmal anfangen mit den eher proprietären Systemen. Homatic ist so eine All-in-One-Lösung, die, ich glaube, in Deutschland auch recht verbreitet ist. Also Homatic ist quasi so eine Art Bridge, so ein Gateway, so ein kleines Ding, was man an seinen Router anschließt. Und dieses Homatic-Gateway, das gibt es verschiedene Ausbaustufen, das kommuniziert dann halt mit den Sensoren. Und Homatic bietet diese Sensoren auch selber an. Also man kann in diesem Homatic-System sich dann halt Thermostate und irgendwelche Bewegungsmelder und sonst was alles zusammenkaufen. Das ist quasi eine fertige Lösung. Aber für manche Leute ist das, denke ich, auch okay, weil man da halt nicht so viel selber machen muss. Man stellt das sich einfach hin, kauft sich die Sensoren und das läuft dann halt.
Wie ist das jetzt bei den Sachen, vor denen wir eigentlich gewarnt hatten? Also wird da irgendwas in eine Cloud hochgeladen oder ist es lokal und man sagt, ja, ist in Ordnung?
Ich bin mir da jetzt nicht so ganz so sicher, aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, man hat bei Homatic auch die Möglichkeit, eine Cloud zu verwenden. Man muss es, glaube ich, nicht, aber wenn man diese Cloud verwendet, ist genau dieser Kritikpunkt da, den wir vorhin hatten. Ich glaube aber, dass Homatic hatte von ganz am Anfang, als ich mir das mal angeguckt habe, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es diese Cloud noch nicht. Aber jetzt gibt es halt noch irgend so ein komisches Cloud-Blabla. Das haben sie aber später erst draufgesetzt sozusagen. Da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man halt genau lesen, was man da aktiviert und was nicht. Aber sonst, also Homatic war so eins der ersten Systeme, was wirklich richtig viele Sachen hat, also auch so Rollladensteuerung und wirklich viel, was man auch so im Haus verbauen kann. Auch richtig so Schalter, die man richtig einbauen kann, die Homatic steuern kann. Also das ist schon ein recht ausgereiftes System. Auch was so Thermostate und sowas angeht, das ist recht
gut. Ich sehe auch auf der Website hier, dass das auch recht umfangreich ist. Also irgendwie, Türschlösser und Alarmanlagen und Wettermessprogramme, die dann wahrscheinlich irgendwelche Sachen steuern, wahrscheinlich Fenster schließen, wenn ein Sturm kommt oder sowas, was man halt so bauen kann.
Genau, das ist richtig, richtig, richtig großes Sortiment, also auch Bewegungsmelder und so eine Art Alarmsachen. Genau, Tür kann man aufschließen lassen davon. Also das ist, wie gesagt, da kann man so sehr viel machen. Die Frage ist halt immer, wie gut ist der Code auch geschrieben davon. Das kann man natürlich da jetzt nicht überprüfen. Muss man dem halt vertrauen, ne? Das ist... Ich weiß gar nicht, was Homatic genau für einen Funkstandard nimmt. Ich glaube, es ist aber dieser ISM-Funk. Also 800 MHz oder 433, so irgendwie in der Drehe bewegen die sich.
Also wenn ihr jetzt sagt ISM-Funk, das ist dann aber wieder was anderes als die Protokolle, die wir vorher hatten,
richtig,
oder?
Das ist sogar noch, also den Funk, den ich jetzt meine, das ist sogar noch was anderes, als wir vorhin gesagt haben, genau. Das ist letzten Endes einfach ein gewisses Band, was frei ist.
Ja, also der ISM-Band wird ähnlich wie der WLAN-Funk, also der Frequenzbereich, für viele, viele Sachen benutzt, bis hin zum Babyphone, und der ist auch, muss man sagen, so voll, dass das schwierig ist, dort wirklich auch einen zuverlässigen Betrieb hinzukriegen. Es gibt irgendwelche Videolinks, die den benutzen und. Also wirklich sehr, sehr viele Geräte.
Es kann durchaus sein, dass Homematic da jetzt was anderes macht, aber als ich das mir damals angeguckt habe, war das halt...
Ja. Und der hat auch, also fast alle Leute, die irgendwie Home-Automation oder Smart Home, wie auch immer, gemacht haben oder jetzt anfangen, fangen damit auch gar nicht erst an. Also das ist halt auch irgendwie ein Band, was 90er Jahre aufgekommen ist und wird eigentlich auch nicht mehr wirklich benutzt.
Also ich habe hier nochmal nachgeguckt. Also jetzt, ich habe hier so einen Sensor mir mal rausgesucht von Homematic. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Also 868,3 Megahertz.
Okay.
Das ist genau dieser Funk. Ja, genau. Dann, was gibt's noch? Also EQ3 ist, glaube ich, auch sowas, was mit Homematic zusammenspielt. Das müssen wir jetzt, denke ich, nicht noch alleine nochmal extra aufführen. Was dann aber interessant ist, das ist ja auch das, was wir eigentlich hier vorstellen möchten, sind solche Sachen, die man selber hosten kann. Ne? Also es gibt jetzt bestimmte Kontrollsysteme, die man sich dann zu Hause installieren kann, zum Beispiel auf einem Raspberry Pi oder auf einem anderen kleinen Computer, der halt schön klein und stromsparend ist. Genau, und da gibt es zum Beispiel ein System, das heißt OpenHAB, also OpenHAB. Das hatte sich der Alex mal kurz angeguckt, da kannst du ja mal kurz was zu sagen.
Ja, also OpenHAB, wie auch immer das ausgesprochen wird, ist wahrscheinlich, also zumindest mir ist kein System bekannt, was älter ist, was das irgendwie in dem Bereich, also Open Source, Home-Automation unterstützt. Es war lange, lange Zeit der Platzhirsch. Es hat viele Sachen gemacht. Es tut auch noch nach wie vor. Also ich würde keine Installation, die auf OpenHAB jetzt einfach nur, weil es was Neues gibt, auf was anderes umrüsten. Aber ich muss sagen, man merkt dem OpenHAB durchaus auch sein Alter an. Das heißt, es läuft in Java. Das bedeutet schon mal, dass es auf dem Raspberry Pi nicht so lief, wie ich das dachte. Also es braucht relativ viele Ressourcen. Es brauchte, also ich fand es träge und so. Also ich musste es auf einem richtigen kleinen Server installieren, weil der Raspberry Pi da nicht ausgereicht hat. Das, was mich aber wirklich an dem Ding gestört hat, war die Sprache, mit der das ganze Ding konfiguriert wird, also die Abhängigkeiten, die eigentliche Intelligenz, die ja beim Smart Home in diesem kleinen Server da liegt, nicht in den Sensoren selber, die konnte man eigentlich immer nur in der Richtung gestalten, vielleicht geht es auch anders, aber ich habe es nicht rausgefunden, wie, dass man immer nur sagt, Ereignis, dann das. Also wenn, was weiß ich, zu der Zeit durch diesen Sensor irgendwas ein Wert erreicht wird, dann mache das Licht aus oder an oder was auch immer. Und das war ein bisschen, wie soll ich sagen, also für meine Geschmack ein bisschen zu linear, nennen wir es mal so. Also so richtige Abhängigkeiten, komplexe Sachen, fand ich, konnte man damit nicht machen. Es ist für viele Sachen sicherlich ausreichend, es ist für viele Sachen mit Sicherheit auch mehr, als die meisten Leute brauchen. Aber so wie ich mir das vorgestellt habe, gerade eben Abhängigkeiten, solche Sachen, also ich sage Außentemperatur so und so, Innentemperatur so und so, dann fahr mal die Heizung mit so und so viel Prozent Leistung, habe ich nicht gefunden, wie ich das hätte machen können.
Okay, genau. Es gibt aber auch noch jetzt ein neueres System, das ist auch so ein bisschen der große Konkurrent dazu, der heißt Home Assistant, ist nicht in Java geschrieben, sondern in Python, ist auf dem Raspberry auch ein bisschen flotter, ein bisschen schneller, hat meines Erachtens auch ein sehr schickes Interface. Also es sieht recht cool aus so. Und was da wirklich eigentlich eine sehr schicke Sache ist, ist, dass das halt sehr viele Komponenten unterstützt. Also man kann da mal auf der Seite gucken, homeassistant.io. Da gibt es im Moment 581 verschiedene kleine Sensoren oder Aktoren, die dieses System unterstützt. Auch solche Sachen wie zum Beispiel Arduino oder auch der Raspberry Pi an sich. Da kann man auch die GPIOs einfach dann schalten. Das ist sehr cool. Also das ist sehr flexibel.
Also das geht wirklich so weit, dass man sagen kann, ein Arduino wird als Sensor angesprochen oder als Aktor. Das heißt, ich kann mir einen Sensor selber bauen zu den Bedingungen, die ich möchte und den selber programmieren, was eine richtig, richtig coole Sache ist. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme 3, 4, 5 verschiedene Sensoren, lese die mit dem Arduino aus und melde Richtung Home Automation diesen und jenen Wert und der verarbeitet das.
Genau, und du könntest theoretisch irgendeinen Temperatursensor nehmen, den mit einem ADC abtasten und den dann halt dort als Temperatursensor
zum Beispiel, oder was ich mache, ich habe mir mit einem Arduino Lichtschalter gebaut, die im Prinzip kapazitiv erkennen, also die haben keinen Kontakt oder sowas oder irgendwie Bewegungsmelder drin, sondern da sind mehrere Flächen in dem Schalter drin, die als kapazitive Sensorflächen, und das kann kaum irgendein Sensor, den man kaufen kann, aber der Arduino liefert das dann halt einfach Richtung dem Home Automation.
Genau. Noch ein anderes Beispiel, was sehr cool ist, also ich habe mir im Baumarkt mal vor einer Weile schon solche Funksteckdosen gekauft, die nehmen aber auch das von Alex vorhin schon als ein bisschen schwierig eingestufte ISM-Band. Es gibt da nämlich noch eins auf 433 MHz. Da hatte ich in Tests leider auch schon mal, dass die eben genau aus diesem Grund nicht angesprochen haben. Also ich habe die angeschaltet eigentlich und der Befehl ist aber nicht angekommen. Die Steckdose hat nicht geschaltet.
Und das war jetzt auch der Test mit diesem Home Assistant System,
oder? Nee, das hat jetzt mit dem Home Assistant selber nichts zu tun. Ich wollte bloß sagen, man kann selbst diese Steckdosen aus dem Baumarkt mit Home Assistant ansteuern, indem man sich ein Funkmodul kauft für zum Beispiel 433 MHz. Das kann man dann auf seinen Raspberry quasi an die GPIOs anschließen. Und das ist, ich glaube, SPI oder so, oder E²C, typisches Protokoll. Und dann kann man dieses Funkmodul quasi in dem Home Assistant auswählen. Das geht dann über so eine Library, die man auf dem Raspberry installiert. Und dann hat man quasi seine, ich glaube, da kosteten 4 Steckdosen 12 Euro oder so, also wirklich sehr erschwinglich, und hat dann seine Steckdosen da in dem Home Assistant drin und muss quasi überhaupt nicht sich irgendwelche teuren Sachen kaufen, sondern kann das eigentlich alles vom Raspberry oder vom Arduino dann machen. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache, finde ich gut. Kann man schön basteln.
Und auch Dinge bauen, die es so zu kaufen nicht gibt, egal für wie viel Geld.
Genau, wenn man irgendwelche speziellen Sensoren hat und die einfach quasi abtastet mit einem ADC, was in jedem Arduino drin ist, muss man quasi ihm bloß sagen, was das für eine Skala ist und dann,
Gibt es denn ansonsten noch mehr, oder also gibt es jetzt bei den freien Systemen noch mehr als die beiden?
Genau, es gibt noch ein System, das habe ich mir vor einer langen Zeit mal angesehen, das heißt FHEM, also F-H-E-M, ist in Perl geschrieben, ist ein bisschen schwierig zu bedienen, würde ich jetzt sagen, also um einiges schwieriger zu bedienen als den Home Assistant.
Liegt das auch am Alter, oder?
Ich weiß es nicht so richtig. Also mir kommt das halt vor, das ist halt so ein System, das ist halt echt so für Leute gedacht, die ja wissen, was sie da tun. Das ist, glaube ich, auf der Fritzbox groß geworden. Also viele Leute haben sich das auf ihre Fritzbox installiert und quasi die Fritzbox genommen als ihre Zentrale. Da ja, ist das auch eine coole Sache. Aber ich habe halt mal probiert, diese Funksteckdosen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, in das FM reinzukriegen und da irgendwie von zu steuern. Das war, also es ging, aber es war echt ein bisschen schwieriger. Also da musste ich quasi das Protokoll reverse engineeren von diesen Steckdosen und dann da richtig in FM irgendwie reinbasteln. Das war jetzt nicht so einfach. Also da habe ich ein bisschen gesessen, bis das klappte. Es hat am Ende geklappt, aber es ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ja, aber es ist auch ein System, was man auf jeden Fall nennen muss, weil Leute das verwenden. Genau. Und dann so vielleicht zum Abschluss, es gibt jetzt auch von Apple Bemühungen, so ein bisschen diesen ganzen Zoo an Sensoren und Aktoren so ein bisschen zusammenzubringen.
Das ist dann aber nicht mehr frei, oder?
Naja, das kann man so, denke ich, nicht sagen, es kommt darauf an, von welcher Ebene man das betrachtet. Es ist halt eine Art HomeKit. Das heißt, es ist nur eine Art API. Das heißt, Apple gibt da bloß Sachen vor, wie sich ein Sensor zu verhalten hat. Zum Beispiel, dass er Ende zu Ende verschlüsseln muss. Die Implementierung von Apple, klar, die ist nicht frei im Sinne von nicht Open Source. Aber du kannst natürlich da Sensoren unter Umständen mit steuern, wo dann der Hersteller den Code offenlegen kann, theoretisch. Im Moment ist es so, es gibt halt so eine Art, das ist quasi eine Art Zertifizierung, das heißt, man findet Sensoren, da steht dann ein Logo drauf, HomeKit, kompatibel. Genau, und wenn das draufsteht, dann weiß man halt, okay, die haben halt eine gewisse Arbeit reingesteckt, das zum Beispiel alles zu verschlüsseln, und es ist dann halt sehr einfach, also wie man das so von Apple kennt, man hat dann halt so eine recht gut aussehende App und man hat halt ein neues Gerät, man kann das da anlernen, man hat da verschiedene Räume, Man kann sogar verschiedene Häuser hinzufügen, hat verschiedene Räume, tut dann die Geräte da rein. Und da ist es halt egal, ob das eine Philips-Lampe ist oder ein, weiß ich nicht, von Elgato irgendwelches Zeug. Das ist dann alles in einer Oberfläche drin. Und man kann dann halt in die Räume reingehen und das dann steuern. Das geht sehr gut. Ist halt grundsätzlich jetzt nicht mit Apple verbunden. Also es geht dann trotzdem lokal, diese Steuerung. Also im Fall der Philips-Lampen spricht dann das HomeKit diese Philips-Bridge an, die im lokalen Netzwerk ist.
Ne? Also man muss dazu auch sagen, also Apple hat mehr oder weniger den Rahmen, in dem das Ganze funktionieren soll, beschrieben. Und ich habe da mal drüber geguckt, ich habe es jetzt nicht live testen können, weil ich keine Apple-Geräte habe. Aber das, was ich mir gesehen habe, sieht sehr durchdacht aus und auch vom Sicherheitsstandpunkt muss man sagen, Hut ab. Also das haben die wirklich von Anfang bis Ende durchdacht. Ob es da was gibt, weiß ich nicht, aber es sieht gut aus.
Genau, also zum Beispiel, ich habe das mal getestet, dieses HomeKit mal kurz. Und was man zum Beispiel merkt ist, wenn man das synchronisieren möchte, diese HomeKit-Devices oder die Einstellung über mehrere Geräte, kann man das machen über iCloud, aber man muss bei iCloud diese spezielle Keychain angeschaltet haben, wo ja quasi mit so Hardware-Security-Modules, das hat man ja mal in dieser Apple vs. FBI-Sendung, also das ist schon so recht gut aufgebaut, das halt synchronisiert, aber auch nur mit einem Schlüssel, den Apple selber nicht hat. Also sie können das selber nicht sehen, was man da hat. Und man muss zusätzlich, dieser Account muss mit einem Two-Factor-Authentication abgesichert sein. Das heißt, wenn man nur ein Passwort hat bei Apple, dann kann man das gar nicht anschalten. Das heißt, man muss einen zweiten Faktor dazu nehmen, um überhaupt diese Funktion nutzen zu können. Also da sind sie schon so, also sie versuchen die Leute schon dahin zu bewegen, dass sie sagen, hey, wenn du dein Haus steuerst über deine Apple-ID, kannst du das machen, aber bitte nur mit einem zweiten Faktor, weil sonst machen wir das einfach nicht.
Okay, wie sieht es denn eigentlich jetzt preislich aus bei den Zubehörteilen? Also Apple ist ja dafür bekannt, dass die Sachen doch ein bisschen teurer sind.
Genau, also es ist natürlich, wie man das schon erwarten könnte, ein bisschen gehobener. Also ich kann ja mal hier so, es gibt so eine Seite von Apple, wo sie so diese kompatiblen Sachen anzeigen. Das günstigste, was mir untergekommen ist, ist halt wirklich eine Lampe von Philips, 18 Euro. Ja, also unter 18 Euro, glaube ich, kriegt man nichts, was damit kompatibel ist. Aber hey, ich meine, gut, muss man halt wissen, ob es einem das wert ist.
Okay, dann hatten wir jetzt erstmal einen Überblick, was es so alles gibt. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Musik und danach geht es dann weiter mit den detaillierten Erfahrungsberichten.
I've known is something different, it's different but long gone. Like an alien, I'm trying to fit, trying to get a grip, looking up and biting my lip. Do I wanna go home? While my history's getting to my head, or do I make this my own? System, I might not fit in, but wishing to sit in, and I'm going, gonna make this my home. I'm gonna make this home. Is there anyone out there? Is there anyone? Is there anyone? Do I wanna go home? While my into my head, or do I make this my own? Is there anyone out there? Is there anyone?
Willkommen zurück. Es geht jetzt weiter mit den Erfahrungsberichten. Friedemann, was hast du denn so getestet?
Genau, also ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen kurz angekündigt. Ich hatte mir solche Lampen mal angesehen von Philips, hatte mir die bestellt, also wie gesagt Zigbee-Protokoll, und habe das dann erstmal, da kommt eine App mit von Philips selber, habe das erstmal mit dieser App getestet. Das ist auch eigentlich ja, eine recht coole, also vom Design her recht gut und eingängig. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man hat da einfach bloß eine Oberfläche, kann das auch wieder so in Räume zusammenfassen und ja, hat dann zum Beispiel, ich habe solche Lampen gewählt, die sind halt Ambient, heißen die irgendwie. Das heißt, man kann die Farbtemperatur einstellen von den Lampen. Und da gibt es so auch so Szenen, also da gibt es zum Beispiel so ein Bild von so einem Sonnenuntergang, wenn man da drauf klickt, dann dimmt er die ein bisschen und macht die halt auf so 2500 Kelvin. Und dann, ja, das ist halt so, natürlich macht er keinen Sonnenuntergang, aber man kann sich das so ein bisschen vorstellen, okay, dieses Setting stellt er dann ein.
Kurze Nachfrage, was du mit Lampen meinst. Meinst du damit so Glühbirnen, die man irgendwo reinfährt, genau, oder eher so Stehlampen?
Es gibt da mehrere verschiedene Sachen. Das, was ich jetzt gekauft hatte, war ganz normal E27 Sockel.
Also das, was an den klassischen Glühbirnen ist.
Genau, das heißt, ich habe das so gemacht, ich habe mir so eine, ja, meine Lampen, die ich hatte, einfach quasi genommen und die einfach da reingedreht, also quasi die normalen alten Leuchtmittel raus und die Dinger rein, und das, ja, ist total problemlos. Also,
und sind die größer als normale Glühbirnen oder kann man die austauschen?
Man kann die austauschen. Also die Philips hat im Moment bloß E27 Leuchtmittel. Also wenn man so diese E14 sucht, die gibt es nur von Osram im Moment mit Zigbee. Also das, was ich gefunden hatte. Und die sehen auch ein bisschen komisch aus. Also die E14 sind so ein bisschen, ja, proportional groß. Aber die E27 sind wirklich genauso groß wie eine Glühlampe. Also es ist von der Form her exakt so wie, ja, also es ist jetzt nicht zu groß für den Schirm.
Ja. Muss ja irgendwo auch die Elektronik rein, deswegen, genau, sind die kleinen E14-Lampen wahrscheinlich auch einfach ein bisschen größer als die reine Glühbirne.
Genau.
Aber das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass zum Beispiel für diese Sockel, wie sie für die Halogenlampen, die Einbaulampen sind, da habe ich nichts gefunden, gehen würde.
Genau, also da gibt es von Philips aber auch was. Also ich hatte da zumindest gesehen, E27 ist nicht das Einzige, was sie anbieten. Sie bieten bestimmte Sockel an, welche das jetzt genau sind.
Ja. Also so Austausch für Neonröhren habe ich auch gesehen, aber wie gesagt, so irgendwie G10 oder wie die heißen, ist nicht, aber das sind auch wirklich sehr kleine Leuchtmittel.
Genau, also man muss natürlich da gucken, es gibt nicht alles. Da wird sich vielleicht auch in nächster Zeit noch was tun, dass da die Hersteller dann das nachziehen. Aber E27 ist halt klar, das ist so ein Brot- und Buttersockel, das hat eigentlich jeder, dafür findet man natürlich was. Genau, das ja, habe ich dann so getestet. Ich habe da 4 verschiedene im Einsatz in 2 Räumen und habe dann auch so probiert, man kann die halt schon in dieser Philips-App, geht das recht gut. Wie gesagt, man muss dazu vielleicht noch sagen, die Philips-App, die funktioniert nur im lokalen WLAN. Also man muss sich in das gleiche WLAN einbuchen wie diese Bridge. Und dann muss man diese Bridge anlernen. Dazu, das ist auch interessant, also man sieht die Bridge nicht gleich, sondern man muss erst auf der Bridge noch für jedes neue Gerät so eine Taste drücken, wo die quasi kurzzeitig dann irgendwie da neue Geräte zulässt. Und jedes neue Gerät muss wieder über so einen Tastendruck angelernt werden. Genau, und dann ja, geht das alles. Also man kann dann die Lampen halt alle gleichzeitig dimmen oder nur bestimmte in bestimmten Zimmern oder auch nur eine ganz spezielle Lampe ansprechen. Und was ich dann natürlich aus Spaß testen musste, war natürlich die Sprachsteuerung über Siri. Also man kann dann sagen, Siri, mache die Lampe so, also man kann jeder Lampe einen Namen geben. Zum Beispiel ja, Deckenlampe, und man kann dann sagen, hey Siri, mache die Deckenlampe im Wohnzimmer an. Und Siri kann das dann auch zuordnen und macht dann genau diese Lampe an. Man kann Siri auch sagen, stelle die Deckenlampe auf 20%. Das macht Siri auch. Also Siri hat wirklich, weiß, was dimmen ist, weiß, wie viel Prozent. Genau.
Und ja. Aber Siri ist ja eine Cloud-Anwendung, also das macht ja das Handy oder Tablet nicht selber. Da müsste dann aber irgendeine Verbindung in die Cloud stattfinden. Wie funktioniert das?
Dafür muss man das, was ich vorhin angesprochen hatte, dafür muss man das HomeKit aktivieren für Siri. Das heißt, man muss quasi seine Apple-ID auf Two-Factor-Authentication stellen, muss diese iCloud Keychain aktivieren. Und dann, also das ist schon was natürlich, also Siri an sich funktioniert natürlich so, dass die Sprache gesampled wird an Apple geschickt. Aber das ist jetzt kein Problem von Smart Home, sondern das ist eigentlich eine Siri-Datenschutz-Sache. Das Audio wird an Apple geschickt. Apple macht sozusagen aus dem Audio Text. Und dieser Text wird dann halt verstanden wird dann in ein Kommando übersetzt, was im lokalen Netzwerk dann an die Lampe geschickt wird. Genau. Und das geht auch erstaunlich schnell von der Latenz. Also ich hätte gedacht, dass Siri so ein bisschen Latenz hat, aber das ist quasi wie, als würde ich auf den Button drücken, Lampe an, Lampe aus. Es geht instant. Also es ist eigentlich recht, recht gut. Also sobald Siri das verstanden hat, geht die Lampe auch wirklich aus.
Und wenn die Siri-Integration angeschaltet ist, gehen aber noch die normalen Schalter bzw. Logiken. Also der übernimmt das nicht 100%.
Also was da auch sehr gut ist, ich habe da natürlich gleich mal probiert, weiß Siri dann auch den State, wenn Siri das nicht selber eingeschaltet hat? Also sagen wir mal, ich habe halt noch einen Zigbee-Schalter, richtig, der an der Wand hängt. Und an dem Zigbee-Schalter sind quasi 4 Tasten, an und aus und heller und dunkler. Und diesen Zigbee-Schalter kann man dann halt sagen, welche Lampen er dimmen soll. Kann man auch 1 bis N diesem Schalter anlernen. Und wenn man mit diesem Schalter zum Beispiel das dimmt und sagt Siri dann, mach es heller, dann macht es Siri auch genau so viel heller, wie die Lampe gerade hell ist. Also Siri fragt den State quasi dann auch nochmal ab.
Das ist ja diese HomeKit-Verwaltung.
Genau, also das ist schon recht gut gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass auf einmal dann inkonsistenter State dort kommt. Auch wenn man sich in der HomeKit-App, oder Home heißt das bei Apple bloß, da kann man sich zum Beispiel die Lampen auch angucken und dann zeigt er auch an, wie die gerade gedimmt sind, auf wie viel Prozent. Wenn man zum Beispiel mit diesem Hardware-Zigbee-Schalter die runterdimmt, dann sieht man auch, dass er das instant updatet. Das heißt, die haben da auch irgendeinen Mechanismus, dass der das quasi gebroadcastet kriegt und notifiziert wird und dann entsprechend die Prozentzahlen anpasst. Also das funktioniert recht, recht gut, wie man das haben möchte. Genau. Und was ich dann auch noch getestet habe, war, man kann auch mit anderen Apps von anderen Herstellern sozusagen auf alle HomeKit-Geräte zugreifen. Also jede App, das muss man natürlich, da fragt einen das iPhone, wenn man eine neue App installiert. Darf diese neue App auf diese HomeKit-Datensätze zugreifen? Kann man dann ja oder nein sagen? Und ich habe mir einfach zum Test noch eine weitere App installiert von Elgato. Elgato ist auch einfach ein Hersteller, der solche Geräte und Sensoren macht. Und interessanterweise finde ich sogar die Elgato-App besser als die Philips-App. Also da kann man sich dann auch das aussuchen. Bei Elgato kann man zum Beispiel auch hat man so einen Color-Picker und kann dann quasi die Farbe von der LED recht schön über so einen Color-Picker einstellen. Das geht bei Philips selber nicht. Und ja, dann kann man halt auch diese Elgato-App nehmen, wenn einem die Philips-App jetzt nicht gefällt. Das ist alles
Also ich kann die Philips-Glühbirne mit der Elgato-App über das Apple HomeKit steuern.
Genau. Okay. Genauso kann ich auch mit der Apple Home-App natürlich die Philips-Lampen und die Elgato-Sachen steuern. Mhm. Das ist quasi alles quasi eine Datenbasis, nämlich dieses HomeKit-Zeug und die Apps setzen darauf auf. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Architektur, weil es kann ja durchaus sein, die Philips-App, die sagt einem irgendwie nicht zu, die sieht irgendwie doof aus oder man will die nicht, dann kann man halt eine andere nehmen und das ist eigentlich problemlos. Genau. Und ja, dann habe ich noch gedacht, na gut, Lampen sind langweilig, dann habe ich mir noch so zwei solche smarten Steckdosen gekauft, eine von Elgato und eine von AVM, von Fritz, also für die Fritz-Box. Und die Fritz-Steckdose, die ist nicht Apple HomeKit-kompatibel, das heißt, die taucht nicht auf. Aber die von Elgato, die taucht auch ganz normal auf in dem Raum dann und man kann die an- und ausschalten und Stromwerte abfragen und irgendwie Kosten, Stromkosten, irgendwelches Zeug. Das geht. Die kann man dann auch, wie gesagt, aus verschiedenen Apps steuern, an- und ausmachen. Diese Fritz-Steckdose, das ist ein interessantes System, das geht, wie man sich schon vorstellen kann, halt über die Fritzbox. Das heißt, in seiner Web-Oberfläche von der Fritzbox sieht man dann seine Smart-Home-Geräte. Da gibt es so einen Untermenüpunkt, Smart-Home. Und da kann man dann halt sehr lustige Sachen machen, wie zum Beispiel E-Mail-Notifications einrichten. Das heißt, meine Steckdose schickt mir jetzt einmal in der Woche eine Mail mit Diagramm drin. Und da steht dann halt, wie viel CO2 dafür weggeblasen wurde und irgendwie, man sieht dann richtig die Kurve über die Stunden verteilt, also ich habe da jetzt mal meine NES rangehängt, man sieht halt ganz genau, wann ist die NES im Standby, wann fährt die wieder hoch, wann fahren die Platten wieder hoch, das heißt, man kann da auch so ein bisschen gucken über die Woche hinweg, wann hat die Steckdose wie viel Strom verbraucht, das finde ich eigentlich recht cool. Genau, und irgendwie so ein bisschen habe ich den Eindruck, ist aber nur mein Eindruck, dass die Fritz Steckdose sogar noch ein bisschen genauer misst als die von Elgato. Also bei Fritz wird es halt in Milliampere angegeben von 240 Volt halt und bei Elgato sind das so 0, irgendwas Ampere und klar, wenn man halt so kleine Sachen betreibt, dann hat man halt meist Milliampere-Bereich und keinen Ampere-Bereich bei 240 Volt. Da finde ich die Fritz-Lösung fast ein bisschen schöner.
Und die Fritz-Steckdose, die funktioniert dann nur mit der Fritz, also wenn ich eine Fritz-Box habe und dann auf die Fritz-Box zugreifen kann. Also
genau, das ist ein bisschen.
Ist die gar nicht kompatibel mit irgendwas anderem?
Also das habe ich zwar noch nicht getestet, aber wie ich es gefunden habe, ist sie mit Home Assistant kompatibel mit der neuesten Version. Also jetzt in der Version, die ich mal installiert hatte, noch nicht, aber ich muss jetzt einfach mal updaten. Und man kann sie dann wohl in Home Assistant zumindest ein- und ausschalten. Mit den Stromwerten, das weiß ich nicht, das geht wahrscheinlich nicht, aber man kann sie zumindest steuern. Genau, das ist so ein bisschen, die hängt bei mir gerade halt so ein bisschen da noch in der Luft, weil die kann ich halt nur, da muss ich wirklich auf das Webinterface gehen und dann da halt an- und ausmachen. Es gibt von Fritz noch so eine MyFritz-App, wo man halt von Ferne wieder zugreifen kann. Das habe ich aber natürlich nicht aktiviert, das will ich auch nicht. Ja, deshalb habe ich jetzt dafür keine App, aber gut. Mhm. Ich meine, das Webinterface kann man vom Smartphone auch recht gut aufrufen. Das ist halt mobil angepasst. Das heißt, so wie ich es halt jetzt mache, ich gehe auf meinem Smartphone in den Browser, gebe die IP-Adresse von meiner Fritzbox ein und kann dann halt da ein- und ausschalten. So. Ist jetzt nicht so super komfortabel, aber es funktioniert.
Hast du mal nachgemessen, dass der Strommesser, wie genau der da wirklich ist?
Naja, der ist so ein, also in den niedrigen, wenn der Verbraucher wenig Strom zieht, ist er nicht so genau, wie das halt immer so ist. Das wird auch sogar von AVM irgendwie angegeben. Ich glaube, ab 300 mA oder irgendwas habe ich da gelesen, dann wird er recht genau. Da geben sie auch wirklich plus minus 2%, muss ich jetzt lügen, weiß ich gerade nicht genau, an. Aber drunter sagen sie halt auch, da kann halt die Messabweichung größer sein.
Ja, das ist aber ein übliches
Problem bei elektronischen Messgeräten. Also das ist, die misst recht gut. Was interessant ist, was ich noch rausgefunden habe, in der Steckdose ist noch ein Temperaturmesser drin. Das heißt, er zeigt einem auch, die Steckdose zeigt auch eine Temperatur an. Also er misst einfach seine Umgebungstemperatur. Und es ist, das ist lustig, ein Mikrofon wirklich drin. Und man kann lustige Sachen machen, wie zum Beispiel Geräuschaktivierung. Also man kann in der Fritzbox hinterlegen, dass ein gewisses Geräusch in einem gewissen Frequenzband die Steckdose aktiviert. Ich hatte natürlich auch erst mal gedacht, wow, okay, krass. Ja, aber das
kann... Stand das auf der Verpackung? Also war das transparent abgebildet? Naja, ich sag mal, eine Steckdose mit einem Mikro und einem Temperatursensor, also das würde ich schon gern wissen, wenn ich
das... Genau, das ist schon so... Also ich muss sagen, ich habe die im Internet bestellt, ich habe das jetzt nicht... Ich wusste das nicht, als ich die bestellt habe, aber in der Oberfläche von der Fritzbox, da wird einem das angezeigt. Also da steht auch wirklich hier Mikrofon, Geräuschaktivierung aktiv, nicht aktiv, kann man auch ein- und ausschalten. Klar, er könnte natürlich trotzdem zuhören, aber das habe ich halt in dem Webinterface, habe ich es dann halt, da wurde es mir dann klar, weil es halt diese Funktion gibt.
Das ist aber ein Problem, was man immer hat, wenn man sowas kauft, dass sowas mit drin sein kann. Es ist schön, wenn es angezeigt wird. Es hätte aber auch sein können, dass die Hardware reingebaut haben, die einfach softwaremäßig noch nicht aktiviert ist oder eben nicht
angezeigt. Genau, also das kann natürlich auch sein, dass Hersteller sowas vorsehen und später dann erst aktivieren. Dort ist es, wie gesagt, wenn man diese Steckdose sieht, da gibt es Einstellungen und da habe ich halt gesehen, okay, Geräuschaktivierung, was ist denn das? So, genau, dann, das ist schon, wird schon offen, das sieht man da schon, wenn man es sehen will, aber es hat mich halt überrascht, ne? Weil ich hätte jetzt in der Steckdose keinen Temperatursensor und Mikrofon erwartet, aber ja.
Wow.
Ja, genau, also das... ja, war so mein Test. Was ich halt noch plane, ist, das halt auch in Home Assistant reinzunehmen. Auch das, was ich vorhin erzählt hatte mit diesen anderen 433 MHz Funksteckdosen, da habe ich mir noch so ein kleines Modul geholt für den Raspberry für irgendwie 2,50 Euro auf hier den einschlägigen Marktplätzen. Also bei eBay zum Beispiel bekommt man das. Oder auch bei Alibaba. Genau. Und dann kann man halt... will ich halt noch die anderen Funksteckdosen damit fernsteuern. Ja, steht noch aus, der Test. Ich denke aber, dass das recht gut funktioniert und dann, denke ich, wird mein Weg sein. Im Moment kann ich das halt noch nicht von Ferne steuern. Das geht halt einfach nicht, aber das brauche ich auch im Moment noch nicht. Und ich würde das dann halt über so einen VPN-Server machen, den ich bei mir dann aufbaue. Aber ja, das sollte man sicherlich erstmal sich gut überlegen und gut konfigurieren. Und ja, genau, das wäre dann noch die Erweiterung, dass man halt auch wirklich von mobil drauf zugreifen kann.
Okay, Alex, was hast du denn getestet und was hast du dabei festgestellt?
Also, was ich vor uns ja schon angekündigt oder was heißt berichtet hatte, habe ich mit OpenHub 2 rumgespielt und habe ja auch schon viel dazu gesagt, dass es mir halt zu langsam war, beziehungsweise zu ressourcenhungrig und so. Und aber auch... eine Feststellung ist, man kann damit wirklich ein funktionierendes Smart Home bauen und es ist auch tatsächlich ein Ersatz für kommerzielle Projekte. Also wer jetzt so sagt, ich habe mal bei Konrad vor ein paar Jahren gekauft und jetzt nicht mehr supportetes System, ist es an vielen Stellen, wenn das auf KNX oder Zigbee oder sowas basiert, möglich mit OpenHub ein wirklich funktionierendes Smart Home zu bauen. Was ich schon gesagt habe, die Beschreibungssprache hat ein bisschen einen unschönen Syntax. Das ist Geschmackssache sicherlich, aber insgesamt kann man schon damit Dinge bauen oder ein Smart Home bauen, was funktioniert. Es wird sicherlich Fans von dem Produkt geben, keine Frage. Was eine Sache ist, die mir aufgefallen ist noch, hinter OpenHub scheint es auch zu sein, dass die Leute, die das bauen, ein kommerzielles Interesse entwickelt haben. Also sie bieten jetzt auch Cloud-Dienste an. Also das heißt, dass ich bestimmte Funktionalitäten aus dem OpenHub, was ich zu Hause betreibe, nach draußen lege. Und sie integrieren jetzt dort auch Amazon Echo und Push-Notifications an Smartphones, OAuth über Facebook und Ähnliches.
bei den Cloud-Diensten, muss ich da was bezahlen oder sind die kostenlos? Das ist ja auch immer so ein Indikator, was mit den Daten vielleicht passiert oder
also
nicht.
Also das genaue Bezahlmodell, wie die das machen, habe ich nicht wirklich mir angeguckt. Das erste Mal ist allerdings dort kostenlos. Also die scheinen jetzt nicht so zu sein, dass man sagt, wenn du jetzt auf unsere Cloud willst, musst du jedes Mal was bezahlen. Also die, ich denke mal, das ist auch ein Bereich, den die gerade erst entwickeln, auch wie gesagt, gerade die Integration von anderen Diensten, wie jetzt zum Beispiel Amazon Echo, das ist, wie heißt die von, Alexa heißt sie, also das ist die... Das ist
so quasi die Konkurrenten zu Siri.
Zu Siri, ja. Genau, oder Cortana von Microsoft. Das sind halt kommerzielle Produkte, die mit großen Konzernen einhergehen. Und das dort rein zu integrieren, ist halt auch ein Schritt in eine Richtung, die ich persönlich für mich also ein absolutes No-Go ist. Also ich möchte mein Smart Home unter Kontrolle haben, datenschutzmäßig auch, wie es funktioniert. Und das habe ich, wenn die dort eingebunden sind, eben nicht mehr. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich hatte ein bisschen einen anderen Ansatz ursprünglich gewählt. Ich wollte mir das komplett selber bauen, also auch die Logik dahinter und die ganzen Tests, die ich jetzt gemacht habe hiermit, auch den Home Assistant habe ich mir natürlich auch angeguckt. Also es gibt im Internet, unter anderem auf Reddit, eine längere Diskussion, mehrere Jahre, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das ungefähr losging, eben Open Hub Richtung Home Assistant. Und die Tendenz der Leute auch dort geht eindeutig zur Home Assistant und das ist auch das, was ich wahrscheinlich in Zukunft einsetzen werde. Also ich werde mein System, was ich auf Arduino und Raspberry Pi selbst geschrieben angefangen habe, mit Home Assistant beenden.
Das ist ja mal eine interessante Wendung, würde ich sagen. So erst der Ansatz zu sagen, nee, ich nehme keine der fertigen Softwarelösungen, sondern ich baue das selber und dann halt beim Test festzustellen, dass das Home Assistant vielleicht doch besser löst, das finde ich gerade eine interessante Wendung.
Ja, ich meine, es ist halt immer die Frage, ne, was macht man selber und wo nimmt man einfach schöne Open-Source-Projekte, die es vielleicht schon gibt. Gerade auch Home Assistant ist, wie gesagt, wirklich von der Oberfläche recht schön. Da haben sich halt schon mal Leute hingesetzt und das halt gemacht. Das muss jeder selber wissen. Klar, wenn einem ein einfaches Textinterface oder sonst was reicht, kann man das ja gerne nehmen. Aber da gibt es, denke ich, einiges, worauf man zurückgreifen kann. Auch bei Hardware. Ich meine, sicherlich ist nicht jeder in der Lage, sich selber Leiterplatten zu designen oder zu ätzen und dann da Sachen selber zu bauen. Aber man kann, wie gesagt, auch Arduino nehmen. Das ist ja recht günstig. Man muss ja nicht den Original nehmen, man kann ja auch so Kopien nehmen und dann da irgendwelche Temperatursensoren ranzubauen, das ist wirklich, da ist man mit wenig Geld dabei.
Ja, also ich wollte halt wirklich alles selber bauen, inklusive der Sensoren und Aktoren, einfach um es unter Kontrolle zu haben und natürlich auch, weil es Spaß macht, an sowas rumzubasteln. Aber ich habe halt gesehen, dass Home Assistant an vielen Stellen und auch Open Hub, muss man auch sagen, eben an vielen Stellen in Open Source das bietet, was ich mir selber bauen wollte. Teilweise deutlich mehr, als was ich mir selber bauen wollte. Aber bei Home Assistant habe ich halt die Möglichkeit, Arduinos direkt als Sensoren einzubinden. Und das macht es mir natürlich auch deutlich einfacher, als das alles selber zu bauen. Das ist so für mich die eigentliche Erkenntnis, dass da jemand in dem Open-Source-Bereich richtig nachgedacht hat und gesagt hat, Arduino als Sensor ist halt wirklich großartig. Ich kann da wirklich bauen, was ich will und Home Assistant kommt damit irgendwie klar.
Vor allem, du kannst ja auch du musst ja nicht den normalen großen Arduino nehmen, es gibt ja auch diese ganz kleinen.
Nano und
Nano, genau. Also es ist ja schon eine gute Sache. Ich meine, was man halt immer gucken muss, im Home Assistant kann natürlich auch nur die Protokolle unterstützen, die der kleine Kontroll-Raspberry Pi dann halt unterstützt. Das heißt, wenn du eine Netzwerkschnittstelle dran hast, kann er halt die nehmen oder halt, wie gesagt, man kann Funkmodule draufbauen für Zigbee, für Funk, ISM-Funk. Genau, klar, Home Assistant kann natürlich keine Physical Layer unterstützen, die nicht an dem Raspberry dann dran sind, wo man es hostet, aber das ist ja logisch.
Ja, genau. Und davon mal abgesehen, was ich ausprobiert habe, ich habe ja, wenn ich die Arduinos nehme, auch eine gewisse Hoheit darüber, welche Protokolle ich spreche.
Beim Arduino hat man halt auch den Vorteil, dass man weiß, welche Sensoren drauf sind. Fritzbox-Steckdose ist da ein gutes Beispiel. Also man würde, solange man kein Mikrofon an dem Arduino dran hat, weiß man natürlich auch, dass man keins hat. Das ist ein großer Vorteil. Ja.
Was mir halt aufgefallen ist bei den Sensoren, deswegen war auch meine Frage nach der Steckdose, ob du mal nachgemessen hast. Ich habe halt gemerkt, dass viele Sensoren eine sehr, sehr hohe Toleranz haben. Also ich habe Temperatursensoren genommen, die nebeneinander auf den Tisch gelegt, 2-3 Stunden akklimatisieren lassen und die haben 4-5 Grad Unterschied angezeigt.
Das ist aber eine ordentliche Abweichung.
Ja, und das kann nämlich wirklich bedeuten, ob man 19 Grad in seinem Wohnzimmer hat oder 24, 25. Und das geht auch ins Geld. Und das ist halt eine Sache, die ich bei so einem Arduino dann selber regeln kann, indem ich sage, dieser Sensor da dran hat die und die, also der Hardware-Sensor hat die und die trifft und kann das dann halt kompensieren in Software, einzeln ausmessen und dann mir die Genauigkeit halt selber bestimmen.
Klar, da bist du natürlich voll, wenn du das selber kannst, das ist dann ist das natürlich genau der bessere Weg. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also diese Steckdose von AVM, da wird die Messgenauigkeit angegeben mit plus minus 100 Milliwatt bis 5 Watt und ab 5 Watt plus minus 2%.
Das ist so, schon okay.
Das ist okay. Das ist, ja. Und sie geben es ja auch an. Also sie sagen ja auch, okay, wenn es unter 100 Milliwatt ist, dann bitte Achtung, meine NES ist drüber. Also die zieht mehr als 100 Milliwatt, wenn sie nicht im Standby ist. Also da bin ich quasi in diesem plus minus 2% und das ist für mich in Ordnung. Ich glaube, was man hier auch sehen muss, ist, dass natürlich diese Sensoren, die jetzt auf den Markt kommen, werden für Leute gebaut, die selber nicht in der Lage sind, sich diese Sachen selber zu layouten und zusammenzustecken. Wenn man da selber so ein bisschen elektroaffin ist, dann ist es sicherlich der bessere Weg, das selber zu machen, weil man dann halt auch noch ein bisschen was dabei lernt und halt ganz genau weiß, wie sich die Sachen verhalten.
Was vielleicht auch bei mir noch eine Sache ist, ich habe halt den Ausbau, das ist ein eigenes Haus, das ist jetzt auch nicht so groß, und ich kann selber bestimmen, wo ich Kabel langlege. Und dort war eine Kernsanierung angedacht oder angesetzt. Und in dem Moment konnte ich halt auch sagen, ich lege alle Kabel, entscheide, wie dick die Kabel sind und so weiter und halte mich nicht an die gängigen Standards. Üblicherweise wird in einem Raum jede Steckdose an einen Bus sozusagen geschlossen, also sie werden alle hintereinander geschlossen. Ich habe zum Beispiel gesagt, okay, ich schließe alle Steckdosen mit einem einzelnen Kabel an den Schaltschrank. Das sind zwar ziemlich dicke Kabelbäume, die dabei entstehen, aber ich kann tatsächlich im Schaltschrank mit dem Relais, mit dem Thyristor, was auch immer, den einzelnen Verbraucher schalten oder entscheiden, dass ich dort in Messfühler reinmache, wie viel Strom darüber fließt. Ich habe dort, wo Schalter oder Bedienelemente jetzt im Allgemeinen sind, dort liegt halt Cat7 Netzwerkkabel. Da kriege ich jede Form von Daten drüber, die ich möchte, also zumindest auch für die nächsten 20 Jahre. Das ist eine Sache, die ist für viele Leute nicht möglich. Die meisten Leute haben eine Mietwohnung und dort nicht die Möglichkeit, Kabel in die Wand zu legen. Und da sind solche Sachen wie Zigbee und sowas das, was man haben will. Weil man zieht auch mal um und nimmt das mit.
Okay, also für jeden Level kann ich jetzt mal so zusammenfassen, eigentlich was dabei. Also es gibt Fertiglösungen, ich muss mich dann halt dafür entscheiden, ob ich das halt so als Komplettpaket kaufen möchte, vielleicht auch von einem kommerziellen Anbieter, oder ob ich vielleicht sage, nee, ich möchte meine Sensoren lieber selber zusammenstecken und nehme da eine Open-Source-Software für. Und ich denke mal an den technischen Details, wie weit man da eben sich drin verlieren kann in dem Elektronikbasteln, da sind, denke ich mal, die Grenzen nach oben offen. Ich würde jetzt gern zum Schluss noch mal einen kurzen Ausblick in die Zukunft machen. Also hat es denn Zukunft mit der Heimautomatisierung? Also gerade in Bezug auf das Thema Funk, könnte es da nicht Probleme geben?
Ja, also da wird es sicherlich irgendwann noch Probleme geben. Was man halt so gesehen hat bei dem WLAN, da ist das ja sicher Leuten aufgefallen, vor ein paar Jahren oder also in der Anfangszeit, als jetzt noch nicht jedes Gerät WLAN hatte, da war auf 2,4 GHz auf dem Band das eigentlich recht gut, das hat auch gut funktioniert. Jetzt ist es so, wenn man bei mir zu Hause, wenn ich WLAN versuche auf 2,4 GHz, dann ist die Datenrate sehr, sehr gering. Teilweise kommt es zu Abbrüchen, weil halt einfach ich habe halt auch eine Wohnung und da sind sehr viele andere, die auch noch APs haben, die funken sich alle durcheinander. Das heißt, das Band ist voll. Da ist auch physikalisch einfach keine Kapazität mehr.
Genau, das Problem und ist ja, dass beim WLAN, also es gibt halt verschiedene, glaube ich, Frequenzbereiche nochmal, was dieses WLAN 2,4 kann.
Und
das
sind, glaube ich, zum Beispiel in Deutschland.
Nee, ich glaube, also was ich meine, es gibt ja diese, glaube ich, Kanäle,
ja.
Genau, die nochmal ganz
genau.
Fein unterschiedliche Frequenzen haben. Und da gibt es halt nur 13, glaube ich, die in Deutschland ja, zulässig
Überlappungs,
sind.
Genau, und überlappungsfrei sind die auch nicht. Also überlappungsfrei sind, glaube ich, meines Erachtens nur 3.
Hm.
Auf 2,4 Gigahertz und genau, das Problem ist halt, das Problem ist sogar, wenn einer auf Kanal 1 ist und der andere auf Kanal 2, sehen die sich gar nicht gegenseitig, also die mhm. Collision wird nicht gesehen, mhm. aber sie funken sich trotzdem rein, weil die Dinger mhm. sich überlappen. Je nachdem, deshalb nimmt man auf 2,4 Gigahertz auch nur meist nur 20 Megahertz Bandbreite und nicht 40. Auf 5 Gigahertz sieht es anders aus, da kann man sogar 80 MHz Bandbreite nehmen und dadurch, dass da nicht viel drauf ist, da gibt es auch mehr Kanäle, um einiges mhm. mehr, ist das, was ich nehme für Wi-Fi bei mir zu Hause. Und das funktioniert um einiges besser und höhere Geschwindigkeiten.
Was das ich, ist doch, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, oder? Weil ich meine, jetzt gibt es so, ja, glaube ich, noch genau. nicht so viele Endgeräte, die fähig sind, dieses 5 GHz WLAN,
ja.
was ist richtig?
5 GHz WLAN, ja.
5 GHz WLAN zu nutzen. Aber das werden ja wahrscheinlich in Zukunft auch mehr, also es wird mehr Smartphones geben, die das können ja, und wahrscheinlich genau. auch Rechner ja, genau. oder ähnliches.
Also das Funk ist ein geteiltes Medium und je mehr Leute da drin sind, so mehr stören die sich und die Kanäle sind dann einfach voll. Und der Vorteil von 5 GHz ist, durch Wände reicht das nicht so weit wie 2,4 GHz. Das heißt, 2,4 GHz stört auch 3-4 Wohnungen weiter, während 5 GHz halt kaum den Raum verlässt, wo das drinne steht. Und um mal, beziehungsweise was auch noch bei WLAN ist, der Frequenzbereich 2,4 GHz wird halt von vielen anderen Sachen auch noch benutzt, die eben nicht WLAN sind und dazu kommt es nochmal zu Störungen, die eben nicht wirklich ausgeglichen werden können, wie was ich vorhin schon gesagt habe, die Mikrowellen, die gerne mal in den Bereich reinstrahlen können und die ständen mit so viel Leistung, dass dann auch mal 5 Minuten, wie lang so ein Essen da drin steht, halt im Umkreis von 50, 100 Metern das WLAN komplett tot ist. Also das kann passieren.
Also ich habe noch eine kurze Verständnisfrage. Also wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, dass es eben bei dem WLAN Probleme gibt, aber das ist ja jetzt, sag ich mal, wenn ich das mit meinem Mobiltelefon zu der, ich sag jetzt mal, Kommandozentrale gehen will, die alle meine Sachen verwaltet. Das ist das Problem. Ich könnte jetzt aber auch meinen Computer nehmen, der jetzt, sag ich mal, über LAN, also über ein Kabel verbunden ist mit ja. dem Router. Hätte ich dann keine Probleme oder gibt es diese Störung auch in diesen Protokollen, die wir eben genannt hatten?
So, genau. Theoretisch kann natürlich auch dann Zigbee oder Bluetooth Low Energy oder so überlastet werden, wenn da halt extrem viele Geräte dann drauf funken. Das ist genauso ein Problem. Das ist halt abzuwarten. Das im Moment geht es noch. Ist die Frage, wie sich das entwickelt.
Ja. Zwar nicht nur die Menge der Geräte, die das haben, sondern auch die Datenmenge, die drüber übertragen werden. Je mehr die übertragen, umso länger funken sie, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gegenseitig stören.
Genau. Also da ja, ist wahrscheinlich... Also gut, bei WLAN konnte sich auch keiner vorstellen, dass das mal zu ist, das Band. Und es ist natürlich jetzt erreicht. Ich denke, das kommt auch sehr darauf an, wie viele Leute da, wie schnell auf diese Zigbee-Sachen zum Beispiel gehen. Aber grundsätzlich ist natürlich, wenn man ein Kabel nehmen kann, das Kabel besser. Das kann, ja. kann man so grundsätzlich, denke ich, sagen.
Okay, dann lassen wir das mal so als Schlusswort stehen. Wir sind jetzt auch mit unserer Sendezeit am Ende angekommen. Ein kurzer Veranstaltungshinweis noch für den März. Es stehen die Chemnitzer Linux-Tage am 11. und am 12. März an. Wir sind sicherlich zahlreich dort vertreten und freuen uns, euch dort zu sehen. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.